würde sagen, es ist eigentlich das Gegenteil von Zensur. Denn Sensitivity Reading schreibt überhaupt nichts vor. Das ist auch eines der ersten Learnings, die ich hatte, als ich diese Arbeit angefangen habe. Verlage oder die Auftraggebenden entscheiden am Ende, was davon sie umsetzen, was sie umsetzen können, was sie umsetzen wollen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
An den Rollstuhl gefesselt. Eine Formulierung, gut gemeint, aber durchaus problematisch. Denn sie reduziert Menschen mit Behinderung auf ihre Einschränkung. Oder das Wort exotisch. Klingt harmlos, verrät aber oft mehr über den westlichen Blick als über das, was beschrieben wird. Genau um solche Begriffe geht es Maurice Soulier. Als Sensitivity Reader prüft er Schulbuchtexte auf Sprache, die ausgrenzen kann und hilft dabei, präziser, vielfältiger und bewusster zu formulieren. Was dabei zählt, wo die Stolperfallen liegen und warum das Ganze nichts mit Zensur, sondern mit Verantwortung zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Maurice, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Ja, schönen guten Morgen.
Du kommst ja ursprünglich aus der Rap- und Poetry-Szene, eine Welt, in der Sprache ja viel mehr ist als nur Kommunikation. Wie prägt dieser Hintergrund deine heutige Arbeit als Bildungsreferent für Antirassismus und Empowerment?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, hauptsächlich ist es so, dass ich darüber den Einstieg in diese Arbeit gefunden habe, weil ich Rap-Workshops mit Jugendlichen in Jugendzentren gemacht habe und die waren oft schon vor dem Hintergrund dieses Themas, also zum Beispiel Hip-Hop gegen Rechts. Vor allem aber war es, als ich in Auschwitz mit deutschen und polnischen Jugendlichen arbeiten durfte. Und das war so mein Einstieg in die Antirassismusarbeit, würde ich sagen.
Wenn du sagst, du hast Rap-Workshops mit Jugendlichen gemacht, was glaubst du, wie sehr schaffen es Schüler und junge Menschen schon zu verstehen, welche Macht und Wirkung Sprache auf andere Menschen haben kann?
Ich habe da sehr viele Erfahrungen gemacht, dass gerade Jugendliche, gerade junge Menschen da sehr schnell für sensibilisiert werden können oder schon so eine gewisse Sensibilität für auch mitbringen.
Wie war das in deiner Schulzeit? Welche Bedeutung hatte Sprache in deiner Schulzeit für dich?
Ich glaube, in Bezug auf Sensibilität eine viel geringere, aber grundsätzlich war Sprache für mich immer sehr, sehr wichtig, also auch unterschiedliche Sprachen und Feinheiten der Sprache an sich.
Unser Podcast heißt Erzeugnis Zukunft. Wenn du in deine Schulzeit zurückdenkst und eins deiner alten Zeugnisse anschauen würdest, was würde dieses Zeugnis über dich als Schüler sagen?
Dass ich Sprachen liebe.
Das heißt, deine Stärke in der Schulzeit waren schon Sprachen?
Ja, auf jeden Fall.
Gab es irgendwie ein Angstfach? Also oft ist es ja so, dass Menschen, die sprachenbegabt sind, dann vielleicht die Naturwissenschaft oder Mathematik nicht so die Stärke haben.
Das war zu 100% so bei mir. Also Chemie, Physik waren nicht meine Fächer.
Und bist du gerne in die Schule gegangen? Also warst du gern Schüler oder war das eher Stress für dich?
Ich würde sagen, es gab Phasen oder ich glaube, ich habe grundsätzlich mich in dem Schulsystem nicht so wiedergefunden. Also ich glaube, es ist nicht grundsätzlich, dass ich alles an Schule nicht mochte, aber ich glaube, dieses Schulsystem war nicht zwingend für mich gemacht.
Maurice, wenn wir zurückkommen in die Gegenwart, du arbeitest heute als Sensitivity Reader, in Deutsch könnte man sagen Sensibilitätsleser, unter anderem auch für unser Unternehmen, den Ernst-Klett-Verlag, und unterstützt dabei unsere Englischredaktion bei Themen wie Kolonialismus, Rassismus und Migration. Als Bildungsmedienverlag haben wir in unseren Redaktionen seit vielen Jahren feste Prozesse installiert. Dazu gehören regelmäßige Schulungen unserer Kolleginnen und Kollegen, sowie seit Anfang 2023 die Beauftragung von externen Lektorinnen und Agenturen mit dem Fokus auf das Sensitivity Reading, also dem Gegenlesen bei sensiblen Themen. Wie genau können wir uns deine Arbeit als Sensitivity Reader vorstellen und wie läuft der Austausch mit den Redaktionen ab?
Also ich bekomme ein Skript zu einem neuen Kapitel zum Beispiel. Bis jetzt habe ich hauptsächlich bei Englischbüchern mitgewirkt und ich bekomme da neue Skripte zu neuen Kapiteln und kommentiere diese dann. Also es gibt dann mehrere Schleifen. Dann werden Dinge angepasst, meine Kommentare werden berücksichtigt und Vorschläge werden umgesetzt in der Regel. Oder es gibt Rückfragen, die wir dann klären. Und wenn ich das gemacht habe, beziehungsweise irgendwann gab es einen Punkt, wo ich dann vorgeschlagen habe, dass ich doch auch schon ein bisschen früher involviert werde. Und so hat sich dann ergeben, dass ich schon ein, zwei Schritte vorher involviert wurde, also bevor schon der Punkt war, wo man gesagt hat, okay, diese Textauswahl steht schon und wir müssen jetzt hier das Beste rausholen. Und ich bin dann in manchen Projekten schon früher involviert worden, dass ich quasi auch sagen konnte, also diesen Text würde ich ganz rauslassen, aus dem und dem Grund.
Worauf achtest du da besonders, wenn du Texte zum Gegenlesen bekommst? Es sind ja nicht nur Texte, es sind ja unter anderem auch Bilder, aber worauf achtest du da besonders?
Ich achte auf, ich sage mal natürlich ganz klassisch, auf die deutliche Reproduktion von Diskriminierung. Meine Expertise ist ja das Thema Rassismus, aber ich würde sagen, alles, was ich auch sonst an diskriminierenden Feinheiten bemerke, markiere ich auch und erwähne ich auch. Und worauf ich auch achte, ist, nicht in Fallen zu stolpern oder Dinge, die man nicht direkt bemerkt, wie zum Beispiel manchmal die regelmäßige Auswahl der Namen oder die mangelnde Repräsentation.
Weil du gesagt hast, du achtest auf typische Fallstricke. Was sind denn neben Namen so typische Fallstricke in Schulbuchtexten, auf die du regelmäßig stößt?
Es gibt ja den Begriff des Tokenism. Also zum Beispiel, dass BIPOC besondere Rollen haben, die aber unbedingt an das Thema Rassismus geknüpft sind, aber eben nicht Rollen, die einfach losgelöst von dem Thema einfach ganz normal existieren. Und dann gibt es auch bestimmte Themen, wo ich sagen würde, okay, gerade hier, gerade bei diesem Thema würde ich vorschlagen, dass hier eine schwarze Person abgebildet wird in der Illustration zum Beispiel, weil genau in diesem Bereich, ich sag mal, ich glaube, da ging es damals um einen Förster, genau das ist ein Bild, das man eben nicht oft sieht und nicht kennt. Und deshalb sollte genau da auch Repräsentation abgebildet werden.
Kannst du uns das Phänomen des Tokenismus noch einmal ein bisschen detaillierter erklären? Weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer hören das vielleicht zum ersten Mal heute.
Ja, genau. Das habe ich auch gerade gedacht, dass das sein könnte. Tokenism, also ein Token ist eigentlich auch ein Aushängeschild. Und das meint, dass Menschen zum Beispiel, ob es jetzt Illustrationen sind oder auf Bildern oder auch in Berufen, in Firmen, in Unternehmen, in Organisationen, werden zum Beispiel Menschen aus einer marginalisierten Gruppe werden eingestellt oder eine Person oft, um nach außen hin, also performativ ein Bild zu repräsentieren. Wir sind divers, wir stehen für Vielfalt. Und sehr oft steht da nichts dahinter. Sehr oft hat diese Person gar nicht eine bedeutende Rolle oder Einfluss oder wird gar nicht wirklich gehört oder gesehen, sondern es geht mehr um die Anerkennung. Ah, toll, ihr seid so divers. Und genau, das ist Tokenism.
Das heißt, kennt man ja vielfach auch aus dem Bereich, dass man dann Fotos auswählt, die am ersten Blick vielfältig und divers sind, aber eigentlich gar nicht aufs Thema einzahlen, oder?
Genau, und das passiert auch ganz schnell, dass Menschen auch nicht bemerken, dass dabei trotzdem auch Bilder reproduziert werden. Ein Beispiel, ich arbeite sehr oft mit Hochschulen und manchmal ist es so, dass auf deren Webseiten gibt es auf der Startseite ganz viele Bilder zu den unterschiedlichen Themen, die man dann anklicken kann. Und wenn man da manchmal genauer hinschaut, auf den ersten Blick denkt man, oh wow, ganz schön divers abgebildet. Und wenn man dann aber guckt, bei welchen Themen welche Bilder, welche Menschen abgebildet sind, dann kann man oft beobachten, dass dann, wenn es um Beratung, um Probleme geht etc., dann sind Menschen bestimmter Gruppen mit bestimmten Merkmalen abgebildet und wenn es um Master und so weiter geht, sind dann plötzlich andere Menschen abgebildet oder nur weiße Menschen abgebildet und das passiert nicht selten.
Und würdest du sagen, das passiert absichtlich oder sind das so Klischees, die so tief verhaftet sind, dass man das gar nicht merkt, wenn man diese Bilder auswählt?
Nee, ich würde sagen, in der Regel passiert es nicht absichtlich. Und das ist ja gerade auch Teil des Problems, dass eben diese Sensibilität oft etwas ist, was Menschen einfach nicht gelernt haben und was nicht Teil von Ausbildungen ist etc. Und manchmal ist es sogar so, dass es gut gemeint ist und aber trotzdem problematisch ist, dass Menschen denken, ah, wir bilden divers ab, das ist ja oft die Idee. Ah toll, wir bilden divers ab, die meinen das total gut. Und bemerken dann nicht, dass sie dabei total Stereotype reproduzieren oder dass sie trotzdem da ein Ungleichverhältnis abbilden.
Das ist so ganz klassisch gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Und ich glaube, da spielt der Bildungsbereich eine ganz zentrale Rolle, weil wo, wenn nicht bereits sehr früh im Kindesalter, in der Schule, im jugendlichen Alter kann man lernen, für diese Themen sensibel zu sein?
Ja, absolut.
Warum glaubst du, braucht es deine Arbeit gerade im Bildungsbereich und wo liegt aus deiner Sicht der besondere Hebel von Schulbüchern und Bildungsmedien, wenn es um Thema Antirassismus geht?
Also Sprache schafft Wirklichkeit und Sprache ist sehr mächtig. Und wenn SchülerInnen diese Bilder bekommen und auch alles, was in Texten, in Textaufgaben etc. in Schulbüchern transportiert wird, wirkt und trägt dazu bei, Wirklichkeit zu schaffen. Und das heißt auch, dass zum Beispiel schon vorhandene Bilder auch immer wieder reproduziert und bestätigt werden. Und das, ich sage mal jetzt mal als ganz klassisches Beispiel, wenn immer wieder Familie nur so dargestellt wird, Vater, Mutter und Kind, dann ist das ein Bild, das SchülerInnen sowieso kennen, auch wenn sie natürlich auch andere Bilder kennen, aber das ist das einzige Bild, das sie dann sehen. Und das ist auf jeden Fall mit die Verantwortung auch von Schulbüchern und im positiven Sinne auch die Chance und die Macht, die Schulbücher auch haben können, eben genau diese Bilder zu entzerren, würde ich sagen, oder zu erweitern und realistischer abzubilden.
Jetzt hast du gesagt, Sprache schafft Wirklichkeit und ist sehr mächtig. Jetzt gibt es natürlich immer auch unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel. Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, mehrere Sensitivity Reader in den Überprüfungsprozess eines Textes einzubilden, um genau diese unterschiedlichen Perspektiven und Blickweisen auch mit einzubinden?
Auf jeden Fall. Also eine intersektionale Perspektive auf die Inhalte ist immer sinnvoll, denn ich kann einen sehr geschärften Blick haben und trotzdem sehe ich nicht alles und trotzdem gibt es Dinge, die ich zum Beispiel viel schneller oder leichter sehe, weil sie auch Teil meiner eigenen Lebensrealität sind oder irgendwie mit meinen eigenen Erfahrungen zusammenhängen und andere Dinge, da habe ich diese Erfahrungen nicht. Da kann ich nur aus meinem Erfahrungswissen, aus dem, was ich gelernt habe und aus meinem geschärften Blick, der auch mit jedem weiteren Sensitivity Reading immer weiter geschärft wird, schöpfen.
Wenn wir jetzt ein Stück weit versuchen, konkreter zu werden, es gibt so Ausdrücke wie beispielsweise das Wort exotisch. Das klingt zunächst einmal harmlos. Auf der anderen Seite verrät es aber oft mehr über den westlichen Blick als über das, was es beschreibt. Würdest du solche Ausdrücke wie exotisch streichen? Würdest du sie ersetzen oder erklären, wenn du deiner Arbeit nachkommst?
Im ersten Versuch würde ich vorschlagen, diesen Begriff auszutauschen und sollte es aber für den Kontext irgendwie sowieso schon auf eine Art verwendet werden, dass dieser Begriff auch kritisch hinterfragt wird, dann würde ich, und das finde ich schön, dass wir das quasi eingerichtet haben, irgendwann würde ich so eine, ich glaube, wir haben sie Words Matter Box genannt, die man dann darunter noch einfügt oder so wie eine Fußnote oder so, wo dann eben konkret zu diesen problematischen Begriffen nochmal eine Erläuterung steht oder Einordnung.
Warum ist das, was du tust, viel mehr als nur Sprachkosmetik?
Weil ich glaube, das ist genau das, was man oft gar nicht mitbekommen wird am Ende. Nämlich allein schon, dass durch die erhöhte Repräsentation, durch die erhöhte Sensibilität, wenn wir uns vorstellen, dass Schulklassen, Schülerinnenschaft ist sehr divers, auf alle möglichen Kategorien bezogen. Und wenn das allein schon dazu führt, dass SchülerInnen perspektivisch weniger verletzt werden, weniger getriggert werden und sich gesehen und repräsentiert fühlen, dann ist das unglaublich viel wert.
Wie gehst du mit historisch belasteten Begriffen oder Darstellungen um, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kolonialismus?
Ich sag mal so, ich glaube, ich habe auch durch diese Arbeit, durch diese intensive Arbeit mit der Englischredaktion des Klett Verlags oder einer Englischredaktion, habe ich auch selber erst Ideen quasi entwickelt, weil ich auf Situationen gestoßen bin und wir damit irgendwie umgehen mussten oder auf Begriffe. Und ich glaube, ein Beispiel jetzt, das mir einfällt, ist der Begriff Slave und dass man zum Beispiel Teil von Sensibilität ist auch oder von Rassismuskritik ist auch zu sagen, dass es keine Slaves gab, sondern enslaved people. Und es war ein Prozess, weil es ist natürlich auf rein struktureller Ebene ein sehr omnipräsenter Begriff, der auch manchmal Teil von Namen ist etc., ne? The Transatlantic Slave Trade zum Beispiel. Und da brauchte es auch manchmal ein bisschen kreative Lösungen oder zumindest irgendwie, da hat nicht immer einfach funktioniert, den Begriff ganz wegzulassen oder auszutauschen. Und gleichzeitig haben wir es geschafft, wann immer es möglich war und immer häufiger, den sensibleren Begriff zu verwenden.
Das ist ja ein gutes Beispiel, weil man wahrscheinlich gar nicht vorsätzlich, aber wenn man den Begriff Slave verwendet, gar nicht daran denkt, welche Implikationen das hat. Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit Redaktionen? Was läuft aus deiner Sicht gut und wo gibt es noch weiter Verbesserungsbedarf oder Hürden in der Zusammenarbeit?
Ich würde sagen, mit den Redaktionen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe bei Klett, war es bisher eine rein positive Zusammenarbeit, weil wir auch gemeinsam, weil wir schon so lange zusammenarbeiten, auch einen Prozess miteinander gemacht haben und wir auch die Art der Kommunikation, des Austauschs, der Rückmeldungen etc. mit der Zeit auch verbessert und angepasst haben. Und wir sind in sehr gutem Austausch und mit anderen, also es gab schon Redaktionen, mit denen ich gearbeitet habe in anderen Kontexten, wo ich sagen würde, wo es, glaube ich, am Ende viel auch daran lag, dass es eine einmalige Zusammenarbeit war und wir uns gar nicht richtig kennenlernen konnten und eben dieser Prozess gefehlt hat. Deswegen glaube ich, diese Zeit und dieser Prozess des sich Kennenlernens und auch ein gemeinsames Zusammenarbeiten entwickeln, das sehe ich, dass das eine ganz, ganz positive Auswirkung auf unsere Zusammenarbeit hat.
Jetzt profitieren unsere Redaktionen ja ungemein von deinem Wissen und deiner Expertise. Umgekehrt betrachtet, gibt es Dinge, die du in der Zusammenarbeit mit uns lernst?
Also ich lerne schon zu Beginn, ich durfte ja auch ganz am Anfang, so fing es an, ein Kapitel selber auch mitschreiben. Ich lerne ganz viel darüber, wie Schulbücher funktionieren und wie so Abläufe sind. Und mit jedem Sensitivity Reading wird mein Blick auch weiter geschärft. Deswegen lerne ich auch jedes Mal mit.
Jetzt ist es für Lehrkräfte, die im Unterricht stehen, die eine Klasse mit 25, 28, 30 Schülerinnen vor sich haben, oft nicht einfach mit sensiblen Themen im Unterricht zu arbeiten und deswegen schrecken sie vielleicht auch manchmal zurück. Wir haben da beispielsweise eine Handreichung entwickelt mit Tipps für Lehrkräften, wie sie mit so sensiblen Themen umgehen kann. Hilft das und braucht es da noch mehr Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer, die in der Klasse stehen?
Ich habe tatsächlich keine Erfahrungswerte. Also ich weiß nicht, ob es wirklich hilft. Ich denke, irgendjemandem wird es mit Sicherheit helfen, davon gehe ich aus. Aber ich weiß nicht, wie niedrigschwellig das ist. Das heißt, eine Sache, die es definitiv auch bräuchte, ist, es gibt sowieso das strukturelle Problem, das dem auch noch zugrunde liegt, dass Lehrkräfte in der Ausbildung nicht darauf vorbereitet werden. Diskriminierungssensibilität ist kein fester Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften, was ein großes Problem ist. Und gleichzeitig, ich weiß überhaupt nicht, wie Lehrkräfte mit dem Material umgehen und ich denke, diese Handreichung reicht auf keinen Fall, auch wenn sie gleichzeitig mit Sicherheit auch hilfreich sein wird.
Du hast es gerade angesprochen, ich habe in der Vorbereitung zu unserem Podcast ein Zitat von dir gefunden, wo du sagst, du kannst heute Lehrkraft werden und musst dich nicht einmal mit dem Thema Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen auseinandergesetzt haben. Wie lässt sich das ändern?
Also wenn man die Wichtigkeit erkennt, dann kann man das ganz klar auch als Pflicht Teil in Studiengängen fest implementieren und das wäre auf jeden Fall der erste und wichtigste Schritt und gleichzeitig auch Workshops auf unterschiedlichen Ebenen. Also bei angehenden Lehrkräften mit Studierenden, da habe ich schon oft Workshops auch gemacht, aber auch für ReferendarInnen und für Lehrkräfte und für Schulleitungen und regelmäßig braucht es diese Workshops.
Wenn man den Begriff Sensitivity Reading googelt, dann findet man häufig den Vorwurf, dass das eigentlich eine Art Zensur ist. Was würdest du dem entgegnen?
Also das kommt halt aus einer Perspektive, die sich auch eben oft nicht gerne kritisch mit Sprache und eben mit Sensibilität auch auseinandersetzen möchte. Ich würde sagen, es ist eigentlich das Gegenteil von Zensur, denn Sensitivity Reading schreibt überhaupt nichts vor. Das ist auch eines der ersten Learnings, die ich hatte, als ich diese Arbeit angefangen habe. Verlage oder die Auftraggebenden entscheiden am Ende, was davon sie umsetzen, was sie umsetzen können, was sie umsetzen wollen. Alles, was ich mache oder meine Arbeit ist, auf Dinge hinzuweisen und zu sagen, pass auf, hier in diesem Teil ist das und das problematisch oder das würde ich ändern. Manchmal mache ich sogar Vorschläge, was man stattdessen machen könnte. Und ob und wie sie es umsetzen, ist immer in der Hand der Auftraggebenden. Und deswegen würde ich sagen, hat es überhaupt nichts mit Zensur zu tun.
Jetzt hast du ein anderes Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst, nämlich das Thema Empowerment. Was bedeutet Empowerment im Schulbuch ganz konkret und kennst du Beispiele, wo das aus deiner Sicht besonders gut gelungen ist und umgesetzt werden konnte?
Also Empowerment passiert oft eben auch über kleine, unscheinbare Dinge, also vor allem über Repräsentation. Ich glaube, dazu konnten und können wir immer wieder auch was beitragen, ob es eine bewusste Auswahl an Illustrationen ist oder an Stockfotos, oder an Namen, die repräsentiert werden und auch an Themen, die auftauchen. Also da kann man ganz viel machen. Und auch die Vermeidung von eben diesem Tokenism, den ich vorher erwähnt hatte, und auch der Repräsentation in Zusammenhang mit rassistischen, problematischen Bildern, die reproduziert werden.
Was müsste sich aus deiner Sicht strukturell noch ändern, damit Bildungsmedien langfristig vielfältiger und diskriminierungssensibler werden?
Ich würde sagen, so wie meine Zusammenarbeit mit eben den Klett-Redaktionen, ist eben dieser gemeinsame Prozess und diese Nachhaltigkeit. Also einmal gezielt wegen einer konkreten Sache und vor allem, wenn es vielleicht gerade nur, weil es um Rassismus explizit geht, das ist nicht genug. Also wenn Verlage verstehen, dass diese Sensibilität überall erforderlich ist, wenn wir allein schon wissen, dass sogar in Mathematikaufgaben Rassismen reproduziert werden, mit Texten in den Mathematikaufgaben, wo dann, keine Ahnung, geht es irgendwie um bestimmte Stereotype, die da reproduziert werden, dann verstehen wir die Notwendigkeit von Sensibilität selbst da, wo wir sie nicht zwingend erwarten würden. Und ich glaube, wenn Verlage das verstehen und das priorisieren, dann kann das langfristig unglaublich viel bewegen. Und das merke ich auch jetzt bei den Inhalten. Ich merke, wie die Inhalte, die ich bekomme, natürlich habe ich weiterhin auch Arbeit. Ich habe weiterhin was zu tun in den Sachen, die sie mir schicken. Es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr bemerke oder finde. Und gleichzeitig merke ich eine Veränderung. Und gleichzeitig merke ich, dass gerade die Redaktionen dann manchmal ja auch nochmal, sofern sie Kapazität haben, nochmal kurz drüber geschaut haben, bevor sie es mir dann schicken. Von den AutorInnen haben sie es bekommen, dann schauen sie nochmal kurz drüber und da merke ich, dass sie schon konkrete Fragen formuliert haben oder schon einen ersten Verdacht haben. Da steht dann ein Kommentar an mich gerichtet. Ich glaube, das hier ist nicht so gut gelöst. Hast du hier eine andere Idee oder siehst du es auch so?
Aber das ist ja schon mal der erste Schritt, selbst zu merken, da könnte es ein Thema geben und es ist doch sehr schön, wenn du sagst, es reicht nicht, das einmal zu machen, sondern es geht um Nachhaltigkeit und wenn du sagst, du merkst tatsächlich eine Entwicklung in Redaktionen, mit denen du länger arbeitest, dass die von sich aus schon sensibler sind bei vielen Themen, dann ist das, glaube ich, ein guter Effekt deiner Arbeit, der über das hinausgeht, was du selbst vorschlägst. Mhm. Nämlich dazu führt, dass die Menschen, die täglich Bildungsmedien produzieren, sensibler werden im Umgang mit Sprache und Illustrationen, Bildern und allem, was dazugehört.
Auf jeden Fall. Und ich bin auch zum Beispiel, das hattest du ja eingangs auch erwähnt, wir haben es auch kombiniert. Ich habe auch einen Workshop vor Ort bei Klett gegeben und da saßen auch eben gerade auch viele Personen von denen, mit denen ich auch schon seit Jahren intensiv arbeite oder eben auch die Geschäftsführung saß auch mit drin und das war natürlich auch ein wichtiges Signal und ich glaube auch sehr hilfreich.
Maurice, wir haben heute gelernt, dass Sprache nicht nur Sprache ist, sondern sie ist auch Haltung, Wirkung und Verantwortung. Sensitivity Reading trägt dazu bei, diskriminierungssensible und vielfältige Bildungsmaterialien zu gestalten und das ist natürlich als Bildungsmedienverlag unser Ziel. Und deswegen sollte Sensitivity Reading auch nicht als Zensur oder nice to have gesehen werden, sondern immer ein fester Bestandteil von redaktionellen Prozessen sein und nachhaltig mitgedacht werden. Danke, Maurice, für deine Einblicke in deine Arbeit, die oft, wie du vorher gesagt hast, leise ist, aber sehr, sehr viel bewegt. Und danke fürs Dabeisein im Podcast.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Danke dir, tschüss. Wenn ihr Fragen zum Thema Sensitivity Reading habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. In den Shownotes findet ihr außerdem weitere Informationen und Links zum Thema. In 3 Wochen gibt es dann die nächste Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert ganz einfach den Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.